weil dann ehrlich sei, ist wieder das, was mir eigentlich zur Gemologie gebracht hat, das Gefällige von Farbe und Symmetrie. Wie Blüten, also Edelsteine sind farbig, Edelsteine haben eine Symmetrie als Kristall und später, wenn sie abgerollt sind, werden sie geschliffen wie ein Kristall. Ich glaube, das ist intrinsic.
Der Hidden Gem Podcast. Geschichten von Edelsteinen und den Leuten, die ihre Reise prägen. Vom SSF, dem Schweizerischen Gemologischen Institut. Heute möchte ich im Rahmen der Serie Hidden Gems ein Gespräch mit Professor Dr. Henry A. Hennie vorstellen, der von 1990 bis 2009 Direktor vom SSF war und mit seiner Arbeit die moderne Gemologie maßgeblich geprägt hat. Das Interview haben wir im Sommer 2024 aufgezeichnet. Der Henry ist am 8. Januar 2025 verstorben. Wir sind sehr dankbar, dass wir seine Stimme, seinen Humor und seine Klarheit mit Ihnen teilen können. Der Henry ist alles andere als konventionell in die Gemologie eingestiegen. Vom Werkstattassistent am Mineralogischen Institut in Basel über eine Promotion in Geologie bis hin zur Leitung vom SSF. Er hat Gemologie mit wissenschaftlicher Stärke vorantrieben, ohne dabei die Neugier zu verlieren. Henry, wie hast du überhaupt mit Stein angefangen, mit Edelstein? Wie bist du da reingekommen?
Ich glaube, es ist die auffällige Schönheit von Farbe und Symmetrie, die mich schon als kleiner Bub interessiert hat. Und das hat mich dann geleitet Richtung Pflanzen, also Blumen und Stein. Und nach langen Wegen, also nach Teilgymnasiumsbesuch und solchen Sachen, bin ich dann einmal vor der Wahl gestanden, was ich jetzt machen soll. Dann hat mein Vater gefragt, was willst du jetzt machen? Und sie hat gesagt, etwas mit Pflanzen oder etwas mit Stein. Und dann ist er mit mir ins Botanische Institut und die haben gesagt, wir nehmen noch Meitle. Und im Mineralogischen Institut haben sie gesagt, ja, wir könnten jemanden brauchen in der Werkstatt. Und dann habe ich dort angefangen, als Werkstattgehilfe im Mineralogischen Institut. Und hatte natürlich sofort Kontakt gehabt mit Studenten. Und das Studentenleben hat mir gefallen. Ich wollte auch eins, so eine wollen sein. Und habe mich dann Weidle daran gemacht, Matur nachzuholen. Hatte dann also Fernkurs und Oberkurs mit 24 Matur gemacht. Und hat dann können studieren.
Du hast mit der Leidenschaft angefangen und bist dann nachher ins Studium, um dann auch wirklich die Leidenschaft können dann nachher professionell umsetzen.
Ja. Ich habe ja auch während dieser Zeit immer geschafft. Das war eine Doppelbelastung. Aber das ist gut gegangen.
Den Antrieb hast du gehabt, dass du Gemologie
Starken Antrieb, ja. Ja.
Und das ist entweder dein Vater oder deine Mutter, die sich auch für Stein und ja, Pflanzen interessiert hat?
Mein Vater war medizinischer Laborant und hat Mäuse und Ratten operiert. Das ist nicht ganz das Gleiche.
Aber das heisst, er hat trotzdem eine wissenschaftliche
könnte sein, ja.
Einen Ansatz gehabt oder hat eine Beobachtungsfähigkeit
ich
gehabt?
Ich glaube, es war auch in den 4 Jahren, als ich im Gymnasium war, dass ich Kontakt hatte mit guten Biologielehrern. Und einem Lehrer verdankt man nachher das Leben lang immer ganz einen Haufen, wenn es ein guter war.
Ja. Und dann hast du eben studiert in Basel an der Uni?
Dann habe ich in Basel an der Uni studiert und nebenan geschafft. Immer noch als Werkstattgehilfe mit dem Doktor. Und habe dann eine Stelle gesucht, wo ich ein besseres Auskommen könnte haben und wo mit dem Doktortitel auch gewürdigt wird. Und es war dort eine Stelle offen beim SSF in Salmona in Zürich. Und ich bin mir dort vorstellen und der George Bossert hat gefunden, den könnten wir brauchen. Und hat mich angestellt.
Aber bevor du beim SSF angefangen hast, hast du ja auch schon ganz viele Reisen gehabt und gemacht. Bist du in Grönland gewesen, hast viel kartiert, bist viel im Feld gewesen. Und hast dich schon für Edelsteine interessiert oder das ist erst später gekommen?
Ja, ich habe gemerkt, dass Feldgeologie nicht so meine Sache ist. Weil anstrengend laufen hat mir nicht so gefallen. Es war schon eher eine Laborgeologie oder Mineralogie.
Ja.
Und Gemologie ist ja eigentlich eine Laborarbeit,
ja,
wo man nicht weit rumläuft.
Und Gemologie wird ja häufig als Soft Science angeschaut, oder? Ja. Das hast du sicher auch erfahren in der Uni, dass Leute das nicht ganz ernst genommen haben.
Ja, ja.
Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du reagiert? Oder wie?
Gemologie ist zu seiner Zeit hat wenig Vorreiter gehabt oder Leitbilder. Eins war der Kübelin, Eduard Kübelin.
Mhm.
Und ich habe geschaut, was der macht. Und dann habe ich gesehen, was man noch machen könnte. Und dann habe ich es gemacht. Und das hat vor allem dazu geführt, dass ich weiterentwickelt habe, die apparative instrumentelle Gemologie, wo Geräte dazu braucht, wie eine Röntgenmikrosonde, eine Röntgenfluoreszenz, FTIR, Raman, solche Sachen.
Also du hast ja maßgeblich eigentlich dazu beiträgt, dass Gemologie wirklich Wissenschaft geworden ist und wissenschaftlich geworden ist, oder? Weil es haben extrem wenig Leute mit diesen Methoden, mit diesen fortgeschrittenen analytischen Methoden Edelsteine analysiert vorher. Vorher ist es ja vor allem ein Mikroskop und mit der Lupe gesehen, oder auch der Gübelin.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich dein grosser Beitrag auch zur Gemologie.
Ja.
Ja.
Ja. Ich meine, mir ist immer noch lieber, es schaut jemand durch die Lupe, als er schaut gar nicht. Oder macht das richtige Auge auf und das richtige Auge vor der Lupe. Besser ist aber das Mikroskop und Standard ist das Mikroskop heute. Und das ist bequem und man kann den Arm aufstützen und das Bild wackelt nicht. Und das ist sehr gut. Das hat auch dazu geführt, dass man die Bilder, die man sieht, dass man die einfriert. Also dass man die macht, dass man Druck, der Fotoatlas von Gübelin ist zum Beispiel so ein Bild, wo man kann als Referenz nachschlagen kann.
Und du bist ja nicht nur im Labor gewesen. Ich meine, du redest von Laborgemologie, aber du hast ja einen guten Freund gehabt, mit dem du extrem viele Reisen gemacht hast, auch in Produktionsländer.
Ja, Indien, Pakistan, ganz wichtig, Burma.
Und hast du irgendwie eine Reise, die dich besonders irgendwie mitgenommen hat?
Nein, ich habe mich einfach immer gefreut auf die nächste.
Ja.
Also ich bin gerne in Australien gewesen, oder bin ich gerne. Ich war in China, ich war in einer chinesischen Diamantmine.
Wie war das?
Eintönig, sie haben nicht geschafft. Es hat offenbar keine Diamanten mehr. Aber das Loch ist noch dort und die Leute suchen immer noch verzweifelt rum, aber es hat keine mehr. Gut, und das Big Hole habe ich gesehen in Südafrika. Und
was hast du das Gefühl, nach all diesen Reisen und all den Leuten, die du getroffen hast, wieso sucht der Mensch Edelstein? Was ist eigentlich Faszination?
Also warum ich Edelstein gesucht habe, war, um sie mitzunehmen, heimzunehmen und eine verlässliche Referenz für spätere Untersuchungen zu haben. Dass man also sieht, wie viel Vanadium hat es in einem Smaragd von Santa Ana oder wie viel und. Das hat dann auch eine riesengroße Sammlung gegeben und die ist jetzt ja beim SSF glücklicherweise.
Das hast du auch viel so Leute getroffen, wo es nicht nur ums Wissenschaftliche gegangen ist, oder?
Nein, ich glaube, Freude an Edelstein ist wieder das, was mich eigentlich zur Gemologie gebracht hat. Das Gefällige von Farbe und Symmetrie. Wie Blüten, also Edelsteine sind farbig, Edelsteine haben eine Symmetrie als Kristall und später, wenn sie abgerollt sind, werden sie geschliffen wie ein Kristall. Ich glaube, das ist intrinsic. Yeah.
Und das ist dann ein Teil von deiner Neugier gewesen, ist das besser zu verstehen, oder? Die Farbe und die Kristallinität und wie es wächst und wie man die
ich
unterscheiden kann.
Ich habe gemerkt, wo meine Grenzen sind. Also wegen dem Verstehen. Ich denke, ich musste Physik studieren, um es besser zu verstehen. Zum Beispiel, warum ist ein Saphir schlussendlich blau oder warum ist ein Turmalin braun oder so. Das ist, es hat sich dann mehr darum gedreht, erstens, was ist es und zweitens, ist es behandelt. Das sind schon die Hauptthemen gewesen, die man müssen. Aufmerksam sein, ein gutes Bildgedächtnis haben.
Und du hast ja noch andere Stärken gehabt, weil, wie du ja ins Business gekommen bist, du hast ja selber geschliffen, selber präpariert.
Ja.
Du hast vielleicht viel praktischeren Ansatz gehabt zur Gemologie, als jetzt andere Leute, die rein wissenschaftlich das machen, oder? Das hat dich animiert, da immer experimentieren, oder?
Ja, es ist eigentlich meistens eine schnöde Eigenschaft an mir, die Widerspruch herausrufen. Also wenn irgendjemand etwas sagt, was ich nicht wahr finde oder nicht richtig, dann gehe ich dem heimlich nach und schaue, wie es wirklich ist. Und ein Beispiel war eben, dass jahrelang, ja, jahrzehntelang hat es geheissen, wenn ein Sandkörnchen in einen Austern fällt, dann gibt das eine Perle daraus. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Tier, das im Sand lebt, im Wasser lebt, mit einem Sandkörnchen so ein Problem hat. Und wie kommt das Sandkörnchen dort tief ins Fleisch rein, wo man dann später Perlen erfindet? Also gut, das sind so die Antriebe.
Und wie entsteht die Perle denn? Was hast du herausgefunden?
Ja, du fragst mich.
Sind wir schlauer jetzt?
Yes,
weißt du es?
Sind wir schlauer, ja. Ich habe ja entsprechendes Experiment gemacht mit Schalenrandverletzungen und geschaut, wie die ausheilen. Und bin heute der Meinung, dass eine Verletzung vom äußeren Mantel dazu führt, dass Zellen verschleppt werden in tiefere Schichten, dort Zysten bilden. Und die Zysten, und das ist jetzt eben das Interessante daran, dass der Schalenrand, der ist nicht der gleiche, wenn er jung ist und wenn er älter ist. Er tut im Verlauf von seiner Zeit wächst der Rand, ist er dann plötzlich weiter innen wie draussen neu dran wachsen. Ja, und dann führt das dazu, dass er zuerst Kalzit produziert und nachher die Aragonit. Und das gibt, dass meistens die meisten echten Perlen im Zentrum ein braunes Kügel haben, ein Egel. Und außerdem wird es dann erst glänzig. Das führt dann auch zum Ausdruck, wo man kann sagen kann, unreife Perlen. Mhm. Also wenn man sie schon geerntet hat, wenn sie noch braun sind, hat das niemand gross als Perlen angeschaut und hat es fuckt. Und wenn es weiss war, hat es passiert.
Aber es ist ja noch weitergegangen. Du hast es ja wirklich wissen. Du hast ja den Mut gehabt, wo, glaube ich, wenig Leute hatten, Perlen in zwei zu schneiden. Also sogar Naturperlen. Du hast wirklich wissen, wie es denen ausgesehen
hat. Ja, das hat seinen Preis gehabt. Das hat auf ein paar echte Perlen gekostet. Aber nachher hat man es gewusst. Und es ist dann auch wichtig, dass man publiziert, dass man das an die grosse Glocke hängt, so, dass Leute können profitieren davon.
Und hat es von all diesen Forschungsprojekten und Publikationen, die du gemacht hast, hat es irgendwie ein, zwei, wo du besonders stolz bist, oder wo du
ja,
findest,
das ist... die Erklärung von der Zuchtperle. Mhm. Auf Deutsch, auf Englisch ist sie rausgekommen und auf Chinesisch. Das bin ich stolz, ja.
Und dann hat sie eine andere, die, glaube ich, viele Leute kennen, das ist deine Arbeit über Kaschmir-Saphir gesehen. Das ist ja 1990.
Ah.
Hast du dort ja im Journal of Gemology Publikation publiziert.
Ja.
Und das ist einer der ersten Papers gesehen, wo wirklich wissenschaftlich so etwas angeschaut hat. Was hat dich dazu motiviert? Wieso ist das ein wichtiges Thema gewesen?
Ja, mir ist eben aufgefallen, wie die Händler zum Teil misswirtschaften, indem sie eine Produktetikette anhängen, die nicht die richtige ist.
Sprich Herkunft.
Herkunft. Die Herkunft betreffend. Und da gibt es Unterschied zwischen Kaschmir-Saphir und Sri Lanka-Saphir. Zu seiner Zeit sind das noch die zwei Konkurrenten gewesen. Und da kann man von verschiedenen Seiten drangehen. Man kann drangehen mit der Chemie, man kann drangehen mit der Spektroskopie, man kann drangehen mit der Mikroskopie. Das ist das, was man dort gehabt hat. Und Mikroskopie ist dann zum Teil auch Elektronenmikroskopie gewesen, wenn wir das Glück hatten und den Einschluss angeschliffen haben, wir können schauen, was es ist. Und das hat dann eigentlich zu einem Bild geführt, das nachweist, was aus Kaschmir könnte sein und was eher nicht.
Und wieso ist das wichtig, eben die Labels zwischen Kaschmir oder Sri Lanka?
Die Händler machen da zehnfach einen Unterschied im Preis.
Und sie brauchen Gemologen, um das dann zu bestätigen?
Ja, und dann ist es eben losgegangen. Dann haben die Gemologen haben sich, die es nicht haben können, sicher gefunden und wohl gefunden, indem sie aber etwas gesagt haben, das, was ihnen am wahrscheinlichsten gesehen sind, ohne das mit irgendetwas zu belegen, einfach nur mit dem Eindruck, mit dem optischen Eindruck. Und ich habe gefunden, ich will denen ein bisschen die Luft abschnüren.
Und du hast ja nicht nur Freunde gehabt bei den Händlern und bei den Gemologen? Wie hat der Handel dazu reagiert, dass du so transparent sein wolltest und wissenschaftlich?
Ja. Ich wollte den anderen zeigen, auf was sie schauen müssen, damit sie eine Chance haben, dass es Kaschmir ist. Und das war dann die Publikation mit diesen wunderschönen Bildern, wo es auch Muttergestein von Kaschmir mit angeschnittenen Saphir, dass man keine Spurenelemente messen drauf, das ist auch hier in der Sammlung. Das hat, ich glaube, der Pascal Autremont hat das beigesteuert.
Aber Kaschmir Mine selber hast du nie können besuchen.
Nein,
das ist,
nein.
Das ist ja über 5000 Meter und es ist extrem schwierig, da damit zu gehen. Ja. Du hast ja auch Diskussionen gehabt mit den Kolumbianern wegen Kunstharz und Öl. Kannst du ein bisschen über das erzählen?
Ja, das ist, dort ist der Handel dann zu viel geworden. Dort haben sie Hilfe gerufen in Richtung von der Labor, weil immer mehr Smaragd sind behandelt worden. Das hat die Händler nicht gestört, weil sie haben können sagen, die sind geölt. Jetzt mit den Instrumenten, die man heute hat, kann man schauen, was für Öl das ist. Ich habe dann gemerkt, dass Öl ist eigentlich nicht eine Ausschierung von einer Behandlung mit Öl, sondern mit irgendeinem Harz. Und dann habe ich gefunden, da müssen wir jetzt einen Unterschied machen. Denn Öl kann man wieder rauswaschen, aber Epoxidharz nicht. Und hat dann auch da von Lärm machen und dann haben sie in Bogota sich getroffen.
Und das. Und dann hast du nicht können anreisen, oder? Hast du sogar Morddrohungen gehabt, habe ich mal gehört.
Was habe ich gehabt?
Du hast ja sogar Morddrohungen gehabt, oder? Die Leute haben nicht wollen, dass du auf Bogota anreisest, um deine Resultate zu präsentieren.
Kann ich nicht bestätigen. Darf ich nicht bestätigen, sonst kommen sie nochmal. Haben ja alle so eine hohe Achtung vor dem CIA. Das Beste, das Einzige ist gut, das Wissenschaftliche. Und an der Smaragd-Zusammenkunft, Weltzusammenkunft, dort hat ein Amerikaner einen Vortrag gehalten aus dem Labor CIA. Und im Verlauf des Vortrags hat sie ihre mikroskopische Einrichtung gezeigt. Und da hat sie oben eine Kamera gehabt. Und sie hat dann drauf gezeigt und gesagt, und das ist der Laser. Es war kein Laser, weit und breit kein Laser. Und dann ist mir eben klar geworden, der Ruf ist viel grösser als das, was hinten rauskommt. Und ich hoffe, dass das bei MSSF nicht der Fall wird sein. Im Moment sieht es gar nicht danach aus.
Und hast du damals in Kolumbien aufgestreckt und gesagt, das ist kein Laser?
Nein, das kannst du nicht machen.
Kannst du nicht machen, ja. Ja, manchmal hast du es auch gemacht, oder?
Ja, manchmal.
Eben. Also manchmal hast du auch wirklich die Meinung gesagt. Du hast gesagt, wo es lang geht, oder?
Ja, ja. Oder dort wegen der Todesdrohungen in Kolumbien, in Bogota, bin ich neben dieser Amerikanerin im Auto gesehen, dass sie gestoßen ist. Und beim Einsteigen habe ich ihr den Fensterplatz gelassen. Und ich war nicht hier vorne. Und dann habe ich gesagt, nein. Und wo sie dann gesessen ist, habe ich gesagt, wissen Sie, da wird so viel geschossen.
Aber sie ist gesund und heil davon gekommen.
Sie ist gesund und heil davon gekommen, ja.
Okay.
Witz.
Ja, Witz. Aber die Kolumbien, es ist um viel Geld gegangen. Es war auch eine andere Zeitepoche in Kolumbien mit dem Smaragd und alles. Also das hätte schon gefährlich können werden für dich. Jetzt hat es ja eine Tendenz in der Gemologie, dass es immer wissenschaftlicher wird. Aha. Alles wird wissenschaftlich. Ja, wir haben sehr fortgeschrittene Methoden. Gewisse Leute wissen gar nicht mehr mit Mikroskop umgehen oder schauen die Einschlüsse gar nicht mehr an. Was haltest du davon? Oder was kannst du den jungen Gemologen auf den Weg mitgeben?
Ja, das ist eben die Spanne zwischen Spezialist und dem Generalist.
Du bist Generalist gewesen?
Ich bin Generalist gewesen und bin Spezialist geworden. Und kann jetzt auch jedem Spezialist empfehlen, wieder vorne anzuholen, um zu sehen, was die machen, von was die reden. Das kann man nicht verordnen, aber es ist einfach hilfreich.
Und jetzt da haben wir ein paar Steine vor uns, Jaspis und Charoit aus Russland.
Ja.
Was machst du damit? Die schleifen jetzt?
Die tue ich jetzt, ich gebe einen schönen Umriss. dann gebe ich ihnen eine schöne Oberfläche, das heisst, es gibt Gabochance. Und meine Erwartung ist, dass dann Gemologen, wenn sie das anschauen, nicht mehr in Gleichbrechung und Dichte nehmen, sondern können sagen, vom Erscheinungsbild, das ist, aha, so sieht ein Charoid aus, das muss ein Charoid sein. Und man hat eigentlich schon immer viel Zeit darauf verwendet, auf facettierte Edelsteine zu erkennen, mit dem Refraktometer und Polariskopen. Und hat dann gefunden, in den Jahren vor, in den Covid-Jahren, haben sich Gemologen getroffen. Und dann habe ich gefunden, es kann doch nicht sein, dass sie jetzt ein, zwei Jahre nichts mehr machen, weil das Thema Edelsteine in Bewegung gehalten hat dann also so Set gemacht mit Steinen, die man kann erkennen aufgrund vom Bild. Also Tigerauge, ich gehe auch darum, den Namen wieder vorzuholen, oder Jade oder Nephrit.
Und das ist ja das Fundament von der Gemologie, ist, dass man Sachen kann erkennen und identifizieren. Und es ist ja ein Trend, das sehen wir ja auch im Labor, dass es ja vor allem um Rubin, Saphir, Smaragd geht, im hochwertigen Segment. Aha. Aber eigentlich ist ja die Mineralogie und die Gemologie ja viel breiter. Wir haben ja hunderte von Steinen, die man anwenden kann. Du hast ja einen Ring, einen besonderen Ring, den du schon lange hast. Das hat Mausizit drin. Ja. Kannst du etwas über den sagen? Oder Mausizit, bist du die Mine in Burma, bist du das Dorf in Burma besuchen mal?
Ja, aber der Ort nicht.
Dort nicht. Aber du bist schon mehrmals in Burma gesehen.
Ja.
Und was ist so besonders
an Mausizit? Das ist auch wieder so eine Widerspruch.
Eine Reizung,
die mich dann darauf gebracht hat, das genau zu untersuchen. Zu seiner Zeit ist am Himmel nur der Eduard Gübelin der Hauptgemolog in der Schweiz. Und der hat das Material publiziert und umgezeigt in der Gesellschaft und so. Und ich habe dann ein Stück bekommen und habe das mit Jörg Meyer untersucht und wir haben gefunden, der Name, den er gesagt hat, ein Chloromelanit. Das kann nicht sein, weil Chloromelanit ist bereits ein Mischglied von der Amphibol, früher gesehen. Und dann muss man schauen, was das ist. Und dann hat man einen Dünnschliff gemacht und dann hat man das angeschaut und hat gesehen, dass es Jadeit drin hat, dass es Albit hat, Kosmochlor.
Und das ist ja das Schöne auch Edelstein. Manchmal gibt es gewisse, das hast du sicher gesehen jetzt in deinen 60 Jahre Karriere, dass es gibt gewisse Fundorte, wo man weiss nicht, ob sie ein Jahr lang produziert, 10 Jahre, 100 Jahre.
Das und ist verrückt.
Mal ist es plötzlich weg. Kannst du ein bisschen von dem?
Das ist überraschend. Einer, der ein Hansdampf in allen Gassen ist, an einem schönen Tag, würde ich da helfen und es hat keine mehr. Haben wir nicht. Wird nicht verlangt. Oder ich weiss nicht, was ist. Das Loch ist leer.
Und was sind so Beispiele von dem? Du bist ja auch einer von den Ersten gesehen, der Winsor-Rubin analysiert hat und angeschaut.
Winsor-Rubin. Ja, das ist natürlich einer unter vielen.
Ja.
Und dann ist es darum gegangen, vor allem bei der Herkunftsbestimmung, wie können wir die unterscheiden von anderen Rubinen?
Und mit dem hast du sicher auch zu tun gehabt, Händler oder der Handel hat manchmal Schwierigkeiten zu verstehen, wieso Herkunftsbestimmung so schwierig ist. Weil so es manchmal Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen Labors.
Ja, genau.
Ist das, weil die Natur ist ja komplex und es kann ja Overlap geben.
Also,
so.
Du musst auch können mit einem anderen Ergebnis leben, als die vorgefasste Meinung es voraussieht. Und das wollen ein Haufen Leute nicht, weil sie haben ja den Preis zahlt für eine Burma. Und dann muss es ein Burma sein.
Ha. Dann hast du manchmal schlechte Nachrichten, also Neuigkeiten müssen mitteilen.
Ja, ich bin froh, bin jetzt aus dem Spannungsfeld draußen. Das ist unangenehm.
Ja.
Ah ja, ich hatte sogar mal eine Morddrohung gehabt, hier in Basel. Ist Frau vorbeigekommen. Hat gesagt, sie schicken den Mann. Und dann habe ich im Namen nachgeschaut und da ist in Belgien schon gesehen, weil er einen umgebracht hat. Und die hat wollen, dass ihre Rubin ein Burma-Rubin ist. Mhm.
Und was ist der Rubin gesehen?
Kein Burma natürlich.
Kein Burma-Rubin, ja.
Dann hat es dann irgendetwas.
Und die Drohung, die hast du geglaubt, oder?
Ja, natürlich. Sofort, die Polizei hat dann das zur Kenntnis genommen.
Und du bist dann da?
Ja, nein, ich weiss nicht, sie ist dann da schon noch ein und wirklich schon am nächsten Ecke steht. Aber
würde wundern, hast du einen Lieblingsstein? Oder du hast so viele Steine, du hast ja hunderttausende von Steinen angeschaut in deinem Leben und in deiner Karriere. Hast du einen Stein, der dich besonders markiert, also wo du findest, an diesen Stein mag ich mich noch erinnern? Oder?
Ja, ich habe besonders gerne Granat. Ich habe darum gerne Granat, weil sie verschiedene Farben haben, weil sie Mischkristall machen, weil sie überblickbar sind. Also du kannst in einer Dreiecksprojektion Pyrolspit kannst du sehen, woher die Farben kommen, aus welchen Mecken, dass es sie reinhaucht. Nein, ist voll. Granat habe ich sehr gerne. Ja.
Und welche Granat? Demantoid, Samarit, alles?
Alle.
Kreuz und quer. Ja.
Und dann hast du Demantoid hast du gerade erwähnt. Und dann kommt plötzlich irgendein lieber Freund und sagt, ich habe Demantoid, können Sie da anschauen? Und sehe, dass der erhitzt ist. Zum ersten Mal im Leben habe ich einen erhitzten Demantoid gesehen. Also durch die Bysolitnote, das ist eine Hornblende, das ist ein wasserhaltiges Mineral. Und wenn man das lang genug quält, geht das Wasser raus und macht daraus ein Spannungsriss. Das ist Wahnsinn. Weißt du, wenn du das erste Mal siehst, niemand steht zu geschrieben, niemand hat...
Das heisst, bist du der Erste, der das beschrieben hat? Hitzebehandlung bei Demantoid?
Ich weiß, ob ich das beschrieben habe.
Ja, aber es ist lange nicht bekannt gewesen, obwohl es gemacht worden ist bei der russischen Demantoid. Ja. Ja. Und heute noch.
Sie haben immer als, ja weisst du, eben mit der Lupe und irgend in einem Raum. Ja, siehst du die Scheibchen vielleicht nicht, wenn sie nicht richtig exponiert sind. Oder kannst du sie nicht interpretieren.
Und wieso tut man Demantoid-Hitze behandeln, aber andere Granate werden nicht behandelt? Was bringt eigentlich Behandlung bei einem Demantoid-Granat?
Ja, du kannst schieben an der Eisen 2, Eisen 3, wenn das farbwirksam ist.
Das ist eine bessere Farbe, also kannst du eine bessere Farbe erzeugen. Ja. Und farblose Granate hast du in deinem Leben auch schon gesehen?
Ja.
Das ist ja das Faszinierende an Granaten, das kriegst du eigentlich in allen Farben.
Aber der grosse Filar mit nichts drin.
Ja.
Ja, das ist toll. Eben, das ist das, was mich fasziniert. Ja. Und dass sie auch noch eine, eben, ist eine Erklärung.
Das ist wirklich saubere Detektivarbeit. Dann sieht man die Farbe und nachher kann man es wissenschaftlich dann nachher auch erklären.
Was ist dein Lieblingsstein?
Ich habe Lieblingsstein. Ich habe gerne Spinell, ich habe gerne Smaragd und ich habe gerne Perlen. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir gemeinsam etwas haben, oder?
Ah.
Ich habe ja auch meine Dis dann über Perlen gemacht, weil du auch so eine Perlen... ja, Leidenschaft gehabt hast. Dann hast du mir viel Kontakt gegeben und so. Und dann habe ich auch sehr viel Freude gehabt in der Perlenwelt. Wie ist es eigentlich für dich mit den Perlen? Perlen sind ja an sich keine geologisch, also es hat keine geologische Formation, oder? Ja. Es ist ja, was hat dich denn an Perlen fasziniert? Oder wie ist das, weil jemand hat einmal gesagt, das Sandkorn und du hast das nicht geglaubt? Bist du dem hinten drin?
Ja, es hat damit zu tun, dass es sie halt ins Labor gespielt hat. Am Anfang hat SSF ja nur Diamanten graduiert und dann Diamant und Farbsteine und dann sind auch Perlen gekommen.
SSF ist ja 1972 als Stiftung gegründet worden. Da war Georges Bossart der erste Direktor gewesen, dann bist du der zweite Direktor gewesen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das SSF so stark gewachsen ist über die letzten über 50 Jahre? Ich meine, du hast einen extrem grossen Beitrag auch dazu geleistet.
Also ich glaube... Ich muss zuerst dazu sagen, warum es am Anfang nicht gewachsen ist. Das war ein Stiftungsrat, der zusammengesetzt ist, das Juwelieren, wo das Labor in Zürich direkt beeinflusst hat. Und geändert hat es dann, wo der Stiftungsrat eine neue Zusammensetzung hatte, wo man auch räumlich hat können aufgehen, 1, 2, 3. Am Anfang haben die nicht wollen, dass wir reisen können. Und dann habe ich die Reise privat zahlt an die Messe. Und weil ich einfach gefunden habe, es ist nötig. Oder? Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht. Und später, als ich dann eben direkt gesehen bin, habe ich den Coupon abgeben. Und dann hat das SSF das zahlt. Aber es ist dann erst Verständnis gewachsen mit der Zeit.
Mhm. Aber es ist ja auch, weil immer der Standard wissenschaftlich, du bist immer auf dem höchsten Standard gewesen. Du hast nie akzeptiert, dass der Status Quo okay ist. Du hast immer mehr erfahren, mehr wissen, mehr verstehen, oder? Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen.
Ja, das macht natürlich frei.
Du bist nicht faul gewesen als Wissenschaftler.
Ja.
Du, Henry Hanni. Du bist dranbleiben.
Das macht Spass.
Ja, aber ist ja schön. Also das ist ja eine Motivation. Ich glaube, so viele Leute, die mit dir geschafft haben, man muss einfach immer neugierig bleiben.
Ja.
Und du bist ja heute noch neugierig.
Ja.
Neue Steine, neue Sachen, neue Herkünfte. Man muss es wird noch viele Entdeckungen geben, oder? Was
natürlich,
meinst?
Natürlich.
Wie sieht die Zukunft von der Gemologie aus?
Ja, es wird die Zukunft. Ja, das kann ich gar nicht sagen. Also es wird immer eine größere Kluft geben zwischen den Generalisten und den Spezialisten.
Und du hast ja mit so vielen Leuten zu tun gehabt, die Edelsteine sammeln, die Edelsteine kaufen. Es gibt ja Leute, die das wegen dem Geld machen, aber andere Leute machen es wirklich wegen der Leidenschaft.
Ja, das ist für mich ein Geheimnis. Also die Einkäuferseite, die kenne ich praktisch nicht. Das ist immer der Filter dazwischen vom Müllwelier oder vom Steinhändler. Ich kenne Konsumenten von Edelsteinen nicht.
Und vielleicht noch eine andere Frage. Ich meine, viele Leute sehen ja, wir haben ja über deinen Lebenslauf geredet. Du bist ja Doktor gewesen, Professor. Du hast überall auf der Welt hast du Vorträge gehalten. Hast in allen Journals publiziert.
Ja, ich finde das toll, dass du das zum Thema machst.
Ich mache das zum Thema, weil ich finde das wirklich, ich glaube, es gibt auch extrem viele Leute in diesem Handel und auch in der gemologischen Community weltweit, die deinen Namen kennen.
Mhm.
Ich meine, ich bin ja letztens jetzt gerade in den USA gewesen und dann haben mich gesagt, SSF, x Leute haben gefragt, ja, wie geht es dem Henry Hanni? Mhm. Also dein Name ist bekannt. Was wissen denn Leute nicht über dich? Alle haben das Gefühl, du bist weltbekannt.
Dass ich zweimal geschieden bin, zum Beispiel. Dass also der Beruf immer Vorrang gehabt hat, auch vor der Familie. Und dass meine Tochter mich trotzdem gern hat. Das ist toll, eine tolle Tochter.
Ja,
die kommt mir jetzt helfen, wo ich nicht mehr so gut laufen kann, nicht mehr so gut sehen, nicht mehr so gut hören.
Ja, was ist das Gefühl, eben, wenn du sagst, für die nächste oder übernächste Generation, die haben, für die gibt es auch noch Sachen zu entdecken?
Ja. Aber eben, das ist jetzt eben der Unterschied. Wie viel Druck verdient der Maschine Hektoliter Wasser? Du bist, dann siehst du eine blaue Farbe. Also wenn jetzt meine zwei Enkelkinder gute und gescheite und prächtige sind, hat es immer noch genug Kronbuckelige.
Etwas anderes, wo du sicher auch mitgekriegt hast im Leben, ist, wir sind ja, wo du angefangen hast, das ist ja vor digitale Zeit. Und jetzt sind ja alle auf dem Computer und Handy. Und ja. im letzten Dorf in Burma haben sie jetzt auch Internet auf dem Handy und können das zeigen, dass der Stein Millionen wert will und. Wie war das vor 50 Jahren gewesen, oder wo du angefangen hast? Da haben weder Computer noch wirklich Telefon gehabt. Das ist ja schon ein relativ starker Wandel und Wechsel, der für die Menschheit stattgefunden hat, oder? Mhm.
Wie war das gewesen? Am Anfang? Telefon. Telefon.
Telefon, ja. Oder wahrscheinlich hat es Orte in Madagaskar und in Burma, wo es nicht einmal ein Telefon gegeben hat, oder? Da hast du einfach müssen hingehen, ja.
Bin ja auch gegangen.
Du bist gegangen, ja. Bist du überall gesehen, oder? Hast du fast alle Länder gemacht?
Nein, Sessin. Schwarzafrika bin ich nie gesehen. Also Südafrika.
Ostafrika, ja.
Ostafrika. Mhm.
Ich habe eine gute Neuigkeit, Henry. Wir haben entschieden, dass wir ein Stipendium machen wollen, das SSF. Und das Stipendium, das heisst ein Henry-Henny-Stipendium. Und das Kriterium ist folgendes. Also, Leute können sich bewerben. Und das Kriterium ist, sie müssen aus einem Edelstein produzierenden Land kommen. Und wir zahlen den Kurs, wir zahlen den Flug, wir zahlen das Hotel.
Nein, hör auf.
Ja, ist so. Und es heisst Henry-Henny-Stipendium.
Ja, hör auf.
Und es hat eigentlich, ein bisschen die Inspiration ist ja gewesen, das, über was wir reden.
Ja, nein, das finde ich jetzt fast zu viel, da kann ich reden.
Ja, aber du hast ja auch, muss ich sagen, extrem viel Neugier gezeigt in diesen Ländern, hast ja auch viel gute Kontakte gehabt. Und ein Thema, das wir nicht so angesprochen haben, ist, ich meine, du hast ja auch extrem viel Ausbildung gemacht. Du hast immer dein Wissen geteilt. An mich, an alle, an Leute in Mogok, an Leute überall auf der ganzen Welt.
Kann ich das so mit dir besprechen? Weil Michael ist das nie in den Sinn gekommen. Also Michael hat immer schauen, dass mein Schatten nicht auf ihn fällt. Und das ist jetzt offenbar auch, ist jetzt passé. Aber wir grubeln uns damit. Allzu lange will ich dich nicht mehr leben. Ja, und dann habe ich Freude. Jetzt eine Freude.
Ha. Und wieso ist für dich denn immer Ausbildung so wichtig gewesen? Gewisse Leute haben Wissen und sagen, ich will das ja nicht teilen.
Wenn die Leute Scheissdreck erzählen. Und weißt du, wie das heisst? Eben, wenn der Shit hits the fan.
Then what happens?
Das ist überall, ja. Oder? Und wenn jetzt also da sagt, mit dem Sandkörnli, dann müsst ihr jedes einzelne Scheissdreckblatt wegputzen, oder? Das hat mich gefunden, kannst du nur entgegen das sein. Dass man es begreifen kann, dass Leute können begreifen, wenn sie in so einen Kurs kommen, dass sie es können begreifen, dass sie sehen, von was wir schwätzen, dass sie vielleicht ein bisschen aufpoliert bekommen, ihre Schulchemie und Schulphysik. Und ihre Großkinder können sagen, doch, das ist wichtig, dass man das lernt.
Also würdest du sagen, man ist nur ein guter Wissenschaftler, wenn man etwas, eine Theorie einem Kind erklären kann? Es gibt ja sehr viele
das
Wissenschaftler.
Das habe ich
eben ausprobiert. Ja, das hast du super gemacht. Ja.
Also ich habe verschiedene Sachen.
Ja, wie ein Smaragd entsteht. Wie entsteht überhaupt ein Smaragd? Da hat man Chrom und Beryl. Wie kann das überhaupt gehen? Da hast du ja auch...
Aber in Pakistan bin ich auf der Grenze gestanden vom Pegmatit und einem Ultrabasit. Und in der Reaktionszone, wo etwa 15-20 cm breit ist, gibt es Smaragd. Weißt du, was hast du Schönes gesehen? Kannst du dir mal vorstellen? Der hat also ächzend, hat also der Ultrabasit ein bisschen Chrom freigegeben. Und das Chrom hat Platz gefunden im Pegmatit, wo es bereits Lithium und Beryllium.
Und das ist ja das, was eigentlich Edelstein oder auch Smaragd so rar macht.
Ja.
Oder? Dass es wenig Orte auf der Welt gibt, wo es die Mischung, wo das überhaupt stattfindet.
Ja. Da sieht man jetzt aber mit den Jahren. Also als ich angefangen habe, ist Rubin noch etwas viel Seltenes gesehen als heute. Unterdessen, ich sage es einmal, sind 30, 40 neue Rubinfundstellen aufgegangen.
Oder ist es anders? Jetzt kannst du schleifen und machst Gabochons und hast einfach Freude in der Materie.
Ja, Freude.
Und glaubst du, dass dein Werdegang, dass du eben als Praktikant im Mineralogischen Institut angefangen hast, du hast Sachen aufpräpariert und so, du hast ja nicht den direkten akademischen Weg gemacht. Hat das dazu geführt, dass du dann auch gefunden hast, ich will das immer auch auf einfache Art Leute können erklären? Dass du wie irgendwo eine gewisse Bescheidenheit gehabt hast?
Die Leidenschaft ist grob, dass du Sachen kannst erklären.
Ja, aber die Gob, die hast du immer gehabt? Oder du hast einfach dran geschafft?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja.
Bist du bei mir? Nein, du bist nicht bei mir in der Vorlesung gewesen.
Ja, ich bin an der Uni, bin ich in der Vorlesung gewesen.
Bei mir?
Ja. 2003,
und
2004.
Das ist eine gute Vorlage.
Ja, das ist so, bin ich in die Gemologie gekommen überhaupt. Ja. Ich habe Geologie angefangen zu studieren und gefunden, und dann habe ich Gemologie gesehen, habe ich all deine Reisebilder gesehen und wie du erzählt hast und inspiriert, also von Wissenschaft, aber auch von Menschen, wo du Bilder gezeigt hast von der Perlenfarm in Tahiti und Mogok und Kolumbien und Sri Lanka.
Blitz.
Ja, und ich habe gefunden, das ist eigentlich für mich, finde ich, ein schöner Mix zwischen Wissenschaft, man kann neue Sachen entdecken, man hat auch mit Reisen, mit Kulturen, mit Menschen zu tun, und eigentlich sind Edelstein so ein bisschen ein Mikrokosmos von der Welt.
Mhm.
Mit Diamanten kann man, also mit allen Steinen, wenn man die analysiert, kann man besser verstehen, wie die Welt überhaupt entstanden ist.
Ja.
Oder?
Mhm.
Und umgekehrt jetzt dann ganz viele andere Sachen, wo dazugehören. Und bei Perlen, das hat mich auch fasziniert, da gibt es noch so viele Sachen, die man können entdecken kann. Und das ist faszinierend. Dass man mit Spezialisten aus anderen Disziplinen dann arbeiten kann. Aber ich glaube, der Anfang für mich war auch gesehen, dass ich bei dir die Vorlesung besucht habe und gemerkt habe, hey, das ist nicht nur abstrakt. Es hat eine Logik dahinter und es ist spannend, es ist bunt.
Hm.
Also danke auch für das, Henry. Danke vielmals, Henry, für das Gespräch.
Ja, danke fürs Interview und die gute Mitteilung.
Ja.
Entschuldigung.
Ich gebe den Steiner zurück. Du kannst heimgehen und weiterschleifen.
Ja.
Danke, Henry.
Unser Gast war Professor Dr. Henry A. Hennig, ein Pionier der Gemologie und Mentor von vielen Fachkollegen, darunter auch ich. Das war ein weiterer Hidden Gem vom Schweizerischen Gemologischen Institut SSF. Vielen Dank fürs Zuhören.